ARD.
SWR Kultur. Forum. Eltern dringend gesucht. Wie finden Pflegekinder ein neues Zuhause? Am Mikrofon ist Doris Maul. Bei einer akuten familiären Krise oder auch bei Verletzung des Kindeswohls werden die davon betroffenen Kinder in Obhut genommen und die Behörden suchen dann eine Pflegefamilie für sie. Aber die, also diese Pflegefamilien, sind tatsächlich Mangelware. Nach Schätzungen des Verbands der Pflege- und Adoptivfamilien fehlen jährlich rund 4000 neue Pflegefamilien. Woran liegt das? Und wie kann dieser Mangel behoben werden? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Meine Gäste heute sind Dr. Daniela Reimer, Pflegefamilienexpertin und Professorin für soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Davor war sie an der Universität Siegen in Deutschland und hat dort unter anderem die Forschungsgruppe Pflegekinder mit aufgebaut. Dr. Carmen Thiele, sie ist Fachreferentin beim PFAD, dem Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien, und Helga Heugel, Abteilungsleiterin Erziehungshilfen im Jugendamt Stuttgart. Frau Heugel, erste Frage an Sie. Die Nachfrage nach Pflegeeltern ist offenbar sehr viel größer als das Angebot. Hat das Pflegeelternsein ein Imageproblem?
Ich würde ergänzen, hat Elternsein ein Imageproblem? Ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube, es hat ein Imageproblem. Ich habe keine wissenschaftlichen Erhebungen. Das sind die Kolleginnen vielleicht weiter. Aber ich befürchte, dass häufiger oder mindestens gleich oft negative Schlagzeilen zum Thema Pflegefamilien, also mit Gefährdung zum Beispiel von Kindern in Pflegefamilien oder ähnlichen dramatischen Vorfällen in der Presse sind und keine positiven Geschichten erzählt werden von diesem Engagement der Familien. Das ist so der eine Teil. Und dazu ist klar, dass Familien vielfältigen Belastungen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind und die natürlich auch die Fragestellung, ob ich ein nicht blutsverwandtes Kind bei mir aufnehme, ob das eventuell auch dieses Thema deutlich erschwert.
Frau Thiele, der Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien setzt sich für die Interessen der Pflegefamilien ein. Was würden Sie denn sagen? Ist es in den letzten Jahren unattraktiver geworden, ein oder mehrere Pflegekinder aufzunehmen, also Pflegefamilie zu werden?
Also da kann ich Frau Heugel sehr zustimmen, weil wenn man die Medienberichte vergleicht, ist natürlich die Anzahl der Schlagzeilen über nicht gut gelungene Pflegeverhältnisse bedeutend höher als Berichte über gelungene Pflegeverhältnisse. Und das andere ist natürlich, dass das Bild der Familie, was Background der Pflegekinderhilfe noch eine Rolle spielt, nicht mehr der Zeit angepasst ist.
Frau Reimer, Sie haben nicht nur Pflegekinderforschung betrieben, sondern auch zu den Motivationslagen von Pflegeeltern und den verschiedenen Pflegefamilienkulturen gearbeitet. Zunächst in Deutschland, dann jetzt in der Schweiz. Sind die Menschen in dieser Polykrisenzeit, in der wir momentan leben, damit überfordert, als Pflegefamilien Verantwortung zu übernehmen?
Ich weiß nicht, ob Sie in der aktuellen Zeit damit überfordert sind. Ich glaube, es war schon immer herausfordernd, Pflegefamilien zu gewinnen, überhaupt Menschen zu gewinnen, die die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen und ein Kind, das nicht ihr eigenes ist, zusätzlich aufnehmen. Ich glaube, es gibt aktuell bestimmte gesellschaftliche Bedingungen, die es nicht gerade leichter machen. Also die Frage des Familienbilds, was sich gewandelt hat, wo vielleicht auch die Pflegekinderhilfe hinterherhinkt, aber eben auch die allgemeinen Bedingungen für Familien in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da sollten wir noch mal näher hinschauen, was es da vielleicht auch gesamtgesellschaftlich zu verbessern gilt.
Das machen wir auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung. Schauen wir zunächst mal auf die puren Zahlen. Also nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2022 mehr als 65.000 Kinder in Obhut genommen. Das sind offenbar 20.000 mehr als in den Jahren zuvor. Woran liegt es, dass die Anzahl derjenigen, die eine Pflegefamilie brauchen, derart zugenommen hat? Vielleicht Frau Heugel.
Also kurze Ergänzung an der Stelle, nicht alle Kinder, die in Obhut genommen werden, kommen in eine Pflegefamilie. Das hat immer mit dem Bedarf der Kinder zu tun, auch mit den Möglichkeiten. Ältere Kinder zum Beispiel kommen dann eher in Wohngruppen oder andere Unterbringungsformen.
Also in Heime.
Die Zahlen, genau, in stationäre Jugendhilfe, also Kinderheime, heute in der Regel als Wohngruppen bezeichnet, weil sie sehr familienähnlich auch organisiert sind und man sich auch von diesem Heimbegriff und dem damit verbundenen Assoziationen verabschiedet hat. Auch bei uns sind die Zahlen deutlich gestiegen.
Mit uns meinen Sie in Baden-Württemberg?
Nein, ich meine Jugendamt Stuttgart. Bei uns sind die Zahlen ebenfalls gestiegen, der Kinder, die in Obhut genommen werden. Es hat, wenn ich den positiven Teil vielleicht zunächst mal betrachte, damit zu tun, dass das Thema Kinderschutz in der Öffentlichkeit, in Schulen, auch vom Jugendamt, sich die letzten Jahre, Jahrzehnte zunehmend professionalisiert hat und damit natürlich auch mehr Kinder ins Blickfeld rutschen, die in ihrem häuslichen Umfeld gefährdet sind, ist mal so der positive Teil. Das heißt, mehr Kinder geholfen werden können. Das andere hat mit den von Frau Reimer angesprochenen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, nämlich vielfach sehr hohe Belastungen von Familien mit Mangel an Kita-Plätzen, Schwierigkeiten, Kinderarzt zu suchen, geflüchtete Familien mit hohen Belastungen. Und es ist klar, wenn mehr Familien sehr belastet sind, dann sind es auch mehr Familien, die mit dieser hohen Belastung nicht mehr zurechtkommen und daraus folgend auch mehr Kinder, die gefährdet sind.
Was sagen die anderen? Worauf führen die anderen diesen Anstieg der Zahl derjenigen zurück, die eine Pflegefamilie brauchen? Gibt es da noch Ergänzungen?
Ja, wenn man sich die Zahlen auch noch mal längerfristig anguckt, gibt es schon so ein Stückchen eine Wellenbewegung. Und die letzten Zahlen aus dem Arbeitsamt für Statistik zeigen ja, dass gerade bei der Aufnahme Pflegefamilien wir 22 bei etwas über 15.000 lagen, davor 14.000 noch was. Es schwankt natürlich, und zwar gab es in den Corona-Jahren einen deutlichen Rückgang. Was auch ein größeres Problem noch ist, dass es immer weniger Familien gibt, die auch sozusagen bereit sind, das auf sich zu nehmen, weil halt eben die Rahmenbedingungen sich auch drastisch verändert haben.
Was genau meinen Sie damit, die Rahmenbedingungen?
Es ist in den heutigen Familienkulturen eben viel häufiger üblich, dass beide erwerbstätig sind und ein Pflegekind hat einen hohen Bedarf. Ein Paar Familie wird, haben die Anspruch zum Beispiel auf Elternzeit und Elterngeld. Pflegeeltern wird erwartet, dass sie auch Elternzeit nehmen, aber es gibt kein Elterngeld dafür.
Also jetzt sind wir schon mitten reingegangen. Frau Reimer, Sie wollten auch noch was sagen?
Also wir haben immer wieder ja auch bestimmte Bewegungen, dass im Kinder- und Jugendhilfesystem viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete ankommen. Das kann man so über die letzten Jahre auch verfolgen. Damit schwanken die Zahlen auch deutlicher. Und ich würde auch noch mal Frau Heugel zustimmen. Wir haben viel mehr Sensibilität in unserer Gesellschaft für Kinder in Gefährdungssituationen, insbesondere für jüngere Kinder. Da hat sich tatsächlich was verändert, was ja aber auch positiv ist.
Also aufgrund der erhöhten Sensibilität dann auch mehr in Obhutnahmen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das würde ich deutlich so sagen, ja.
Dann gucken wir doch mal drauf, wann braucht ein Kind eine Pflegefamilie? Also was sind die Voraussetzungen für diese sogenannte Inobhutnahme der Kinder?
Da würde ich gerne noch mal unterscheiden, weil die Inobhutnahme ist nur einer der Zugänge in eine Pflegefamilie. Es gibt im Bereich Hilfen zur Erziehung neben der Inobhutnahme, die quasi ein Eingriff in das elterliche Recht ist bei einer akuten Gefährdung, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dass Eltern von sich aus mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen oder bei einem Hinweis auf eine Gefährdung in eine Kooperation gehen. Und dann ist es quasi ein Antrag der Elternhilfe zur Erziehung in einer Pflegefamilie zu beantragen und wird in einem Hilferahmen und nicht als Eingriff in die elterliche Sorge gewährleistet. Mhm. Die Gründe sind extrem breit gefächert. Also der eine Teil sind unversorgte Kinder und Jugendliche, da hat Frau Reimer schon die Gruppe der minderjährigen Geflüchteten genannt, die unbegleitet in Deutschland ankommen. Die kommen eher selten in eine Pflegefamilie, weil sie oft zu alt sind. Die sind auch bei den vorher von mir genannten Steigerungen der Zahlen auch schon rausgerechnet, weil das nochmal eine Sonderkategorie ist. Aber natürlich können auch kleine Kinder durch unerwarteten Tod eines Elternteils, mangelndes familiäres Netz ad hoc unversorgt sein. Das ist so ein Zugang. Das andere sind der ganze Bereich der Gefährdung von sexualisierter Gewalt, Vernachlässigung körperlicher Gewalt und oftmals einfach auch Überlastungs-, Überforderungssituationen, wo noch keine Gewalt geschehen ist. Aber klar ist, ein Familiensystem braucht dringend Unterstützung, Hilfesystem, und sich dann im Weiteren gegebenenfalls herausstellt, dass ambulante Hilfen in der Familie nicht ausreichen, sondern das Kind in einem anderen Setting untergebracht werden muss.
Und wer entscheidet das und wie werden Sie überhaupt darauf aufmerksam, dass ein Kind aus seiner leiblichen Familie herausgenommen werden sollte? Also jetzt mal abgesehen von den Familien, wo die Eltern selber an Sie herantreten?
Also kann man ganz in Kürze quasi zweischrittig benennen. Der erste Teil für eine akute Gefährdung, da kann und muss das Jugendamt eben in Obhut nehmen und das Kind sofort unterbringen und den Kinderschutz sichern stellen. Und in einem zweiten Schritt muss das über die Familiengerichte auf Antragstellung der Kolleginnen des Jugendamtes bewertet und entschieden werden.
Und gelingt das immer? Also, weil man hört ja auch genügend Berichte tatsächlich von Fällen, wo Kinder nicht rechtzeitig aus den Familien rausgenommen wurden. Also gelingt das immer? Frau Reimer, vielleicht haben Sie in Ihrer Forschung da auch damit sich beschäftigt, mit dieser Frage.
Ich würde mit dem Abstand aus dem Ausland sagen, in den überwiegenden Fällen gelingt es, und die Jugendämter machen übrigens also auch unter schwierigen Bedingungen mit Fachkräftemangel eine unglaublich gute und intensive Arbeit, gehen Gefährdungsmeldungen nach. Die Gefährdungsmeldungen kommen ja oft von anderen Stellen, sei es Schule, Kita, Nachbarn oder irgendwie anderweitig aus dem Netzwerk. Wir hören natürlich vor allem in den Medien die Geschichten, wo es nicht gelungen ist. Aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen wird gute Arbeit gemacht und es gelingt. Vielleicht kann Frau Heugel da auch noch was ergänzen.
Ich wollte jetzt aber an dieser Stelle die Frau Thiele auch mal wieder in die Diskussion reinholen. Frau Thiele, Sie haben vorhin schon das schlechte Image von Familien angesprochen, was vielleicht auch noch als Ursache mit dazu beitragen könnte, dass es einen Mangel an Pflegefamilien gibt. Jetzt mal andersrum gefragt, deutet die gestiegene Zahl der Bedürftigen, also der Kinder, die eine Pflegefamilie brauchen, darauf hin, dass die Ursprungsfamilien immer kaputter werden und das sorgt dann dafür, dass auch ein größerer Bedarf an Pflegefamilien entsteht?
Teils, teils. Wir haben zum Beispiel bei den Kindern, die fremduntergebracht sind, ob jetzt Pflegefamilie oder Wohngruppen, eine hohe Anzahl von Einelternfamilien dabei. Also Kinder, die sozusagen nur mit einem Elternteil zusammenleben und dann treffen dann viel schneller auch Überlastungssituationen ein, weil Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und alles, was sonst noch ansteht, gut unter einen Hut zu bringen, ist schon eine Herausforderung. Und in unserer schnelllebigen Gesellschaft kann es dann dort eher zu Überforderungen kommen.
Welche Voraussetzungen müssen denn Familien erfüllen, um Pflegefamilien zu werden? Also wie qualifiziert sich dann wiederum eine Familie als Pflegefamilie? Welche Standards gibt es da?
Ich kann gern mal anfangen und dann können vielleicht die zwei Kolleginnen auch auf einer Metaebene es gern nochmal ergänzen. Neben der selbstverständlichen Herausforderung, dass jemand, und ich betone jemand, weil wir sehr offen sind, welche Familienform, es können Alleinstehende sein, es können gleichgeschlechtliche Paare sein, verheiratet, nicht verheiratet, da gehen wir in Stuttgart und hoffentlich auch in anderen Kommunen sehr offen ran, weil es um die Ressourcen und das Gesamtgefüge von einem System geht und jetzt nicht um eine modellhafte bestimmte Familienform. Also diese Personen müssen natürlich eine Freude und eine Bereitschaft haben, mit Kindern, mit einem Kind zusammenzuleben und ihr Leben auch nach diesem Kind auszurichten. Frau Thiele hat vorher schon das Thema Elternzeit, Reduzierung, Berufstätigkeit, Ähnliches angesprochen. Die Kinder haben in der Regel überdurchschnittlich hohe Bedarfe, was Betreuung und Erziehung und Unterstützung, Förderung angeht. Das bedeutet, es ist durchschnittlich weniger gut möglich, Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Das heißt, tendenziell müssen die mehr beruflich zurückstecken als eine Durchschnittsfamilie. Die zweite wesentliche Voraussetzung ist eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und auch mit den Eltern der Kinder. Wir bringen ja in der Regel keine Waisenkinder in Pflegefamilien unter, sondern die Kinder haben eine Familie und die Familie wird weiter Teil des Lebens des Kindes sein. Und ich glaube, genau diese Herausforderung, die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, mit allem, was dazugehört, Kennenlernen, Überprüfung mit Führungszeugnis, Hausbesuchen und so weiter und die Offenheit, mit der Herkunftsfamilie des Kindes zusammenzuarbeiten, das sind wirklich Herausforderungen. Da sind die Ansprüche auch nochmal sehr gestiegen an Pflegefamilien, weil sich die Pflegekinderhilfe aus meiner Sicht fachlich in genau die richtige Richtung weiterentwickelt hat. Aber die Herausforderungen für die Familien sind dadurch noch gestiegen und komplexer geworden.
Und Pflegefamilie sein fordert natürlich auch eine sehr hohe Reflexivität und immer mit dem Kind mitzuwachsen und eben sich von Erziehungsvorstellungen auch zu verabschieden, die man vielleicht aus den Generationen davor oder von den eigenen Geschwistern kennt. Und eben immer zu gucken, wo befindet sich das Kind und das Kind eben dort abzuholen, wo es wirklich ist und nicht, wo man es gerne haben möchte.
Sie sind selber auch Pflegemutter, Frau Thiele, richtig?
Ja.
Und was war bei Ihnen die Motivation, sich dafür zu entscheiden und welche Abwägungen haben Sie im Vorfeld treffen müssen, Sie und Ihre übrige Familie, nehme ich an?
Wir haben unsere Familiengründung mit Pflegekindern gemacht. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das war unser Einstieg in dieses System.
Und welche Überlegungen haben da eine Rolle gespielt bei Ihnen? Also was mussten Sie abwägen? War das ein schwieriger Prozess, vielleicht einfach nochmal rückblickend?
Wir wollten mit Kindern zusammenleben und das war unsere Motivation und dann sind wir diesen Weg gegangen.
Und diese ganzen Herausforderungen, die es bedeutet, sich zu entscheiden, die auch Frau Heugel hier ansatzweise skizziert hat, das haben Sie auch so erlebt?
Ja und nein. Wir haben unsere beiden großen Kinder aufgenommen. Da war die Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien noch nicht so stark im Blick, sodass eigentlich wir danach drängeln mussten, dass die Kinder Kontakt zu ihrem Herkunftssystem haben. Heute ist es viel selbstverständlicher.
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Die Großen sind über 30.
Und die Kleinen?
Der Jüngste ist 16.
Sie haben insgesamt wie viele? 4 oder?
Ja.
Frau Reimer, Frau Heugel hatte vorhin skizziert, dass zumindest was das Jugendamt Stuttgart angeht, die Offenheit, also Stichwort, welche Voraussetzungen müssen Familien erfüllen, dass also die Offenheit gegenüber diversen Familienformen durchaus sehr groß sei. Das ist aber nicht unbedingt das, was Ihre Forschung ergeben hat, richtig?
Also ich muss darauf verweisen, meine letzte Forschung zum Thema Pflegefamilienbilder habe ich in der Schweiz gemacht. Da sind wir drauf gestoßen, dass es schon sehr traditionelle, konservative Bilder gibt, die Fachkräfte vertreten, die ihnen auch Sicherheit geben, dass das Kind an einem guten Ort aufgehoben ist. Das ist natürlich aus der Metaperspektive häufig auch eine Scheinsicherheit, aber ganz häufig sind es eben traditionelle heterosexuelle Familien, oft verheiratet, oft ländlich, mit eigenem Haus, viel Platz, am besten schon eigene Kinder, Haus, Tiere, Garten und so weiter, Geranien. Also bildungsbürgerliche Ansprüche, die können die Kinder fördern. Das ist das Bild, was wir gesehen haben, was den Fachkräften natürlich das Liebste ist. Und ganz häufig sehen wir aber auch, es gibt ganz diverse Pflegefamilien mit anderen Hintergründen. Und dann gibt's immer wieder auch bei den Fachpersonen Konflikte dabei, dass sie an diesem Ideal, was sie im Kopf haben, messen und die Familien aber eben anders sind als das Ideal und es dann entsprechend auch Probleme in der Zusammenarbeit gibt. Also das Thema Berufstätigkeit von Pflegeeltern ist ein ganz großes Thema. Viele Pflegemütter vor allem. Also es wird ja immer gesagt, ja, wir sind da ganz offen und es kann der eine oder der andere Elternteil sein. Aber ganz häufig sind eben doch die Pflegemütter gemeint in den allermeisten Fällen sind es auch die Pflegemütter, die beruflich zurückstecken. Übrigens auch mit all den Konsequenzen, die damit einhergehen für die eigene Karriere. Und da gibt es häufig Konflikte darüber, dass Pflegemütter sich gar nicht mehr so gerne in dieser Rolle sehen würden, aber eher darum kämpfen müssen, dass sie eben doch beides leben können, sowohl Berufstätigkeit als auch Familienarbeit.
Frau Heugel, kommt das gar nicht vor bei Ihnen dann, dass diese traditionellen Vorstellungen von Familie bei denjenigen, die in Ihrem Jugendamt arbeiten, als Fachpersonal dann so doch noch unter der Oberfläche vorhanden sind?
Also diese Idee, dass eine klassische Familie das Beste für ein Kind ist, ich glaube, die ist in uns allen irgendwo verankert. Und gleichzeitig wissen wir, dass allein die Familienform, das Bild nach außen, erstmal noch nichts dazu aussagt, um wie es Kindern dort geht. Natürlich gibt es die Bilder immer wieder. Die Entscheidung für eine Pflegefamilie wird ja nicht von einer Fachkraft getroffen, sondern einerseits die Auswahl auch im Team bei uns eines Pflegekinderdienstes getroffen. Das heißt, da fließen verschiedene Meinungen zusammen. Da kann auch jeder nochmal quasi den Blick weiten, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die da vielleicht auch eine engere Perspektive an der Stelle haben. Aber es geht ja auch nicht darum, Vielfalt per se zu nutzen. Wir haben natürlich jetzt in einem städtischen Raum ganz andere Voraussetzungen, beziehungsweise wir müssen uns ja auch nach den Familien richten, die da sind. Wenn wir quasi auf Einfamilienhaus verheiratete Paare, dann hätten wir noch viel weniger Pflegefamilien. Aber das ist ja nur der eine Teil. Ich finde es ganz entscheidend, dass man miteinander danach schaut, welches Netzwerk, welche Ressourcen hat eine Familie. Es ist ja auch nicht gesagt, dass per se die engagierte Pflegemutter in einer klassischen verheirateten Familie, ich bediene jetzt ein paar Klischeebilder, um es zu illustrieren, dass die von ihrem mega engagierten berufstätigen Mann mehr Unterstützung hat als eine alleinerziehende Pflegemutter von ihrer Schwester, die im Nachbarhaus wohnt. Jetzt nur mal als ein Beispiel. Also es geht darum, die Ressourcen in einem Familiensystem auszuloten und zu der Entscheidung wirkt immer noch andere Beteiligte im Jugendamt mit, gegebenenfalls ein Vormund, die Eltern des Kindes. Das heißt, diese Entscheidung wird im Verbund getroffen und jeder dieser Beteiligten hat da auch Wünsche, Familienbilder, Sorgen, Ideen. Und es geht darum, die miteinander auszuloten und mehr zu schauen, was braucht denn ein Kind, als eine bestimmte Form zu präferieren. Das ist immer das Ziel in den fachlichen Auseinandersetzungen zu dieser Fragestellung.
Eltern dringend gesucht. Wie finden Pflegekinder ein neues Zuhause? Das ist das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit der Pflegefamilienexpertin Professorin Dr. Daniela Reimer, mit der Fachreferentin beim Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien Carmen Thiele und mit Helga Heugel, Abteilungsleiterin Erziehungshilfen im Jugendamt Stuttgart. Frau Heugel, nochmal, Sie haben eben den Selektionsprozess vorgestellt, skizziert, also gewissermaßen ja das Matching von Kindern und Pflegefamilien. Wie modern ist eigentlich dieser Rekrutierungsprozess für Pflegefamilien? Ich habe gelesen, in Bayern hat kürzlich ein Landrat per Instagram nach Pflegefamilien gesucht, einfach weil die Not so groß war. Machen Sie sowas in Stuttgart auch?
Ja, hatten wir tatsächlich vorletzte Woche, weil wir nochmal ganz konkret jetzt mit Blick auch auf Sommerferien und überlastete Notpflege- und Notaufnahmeeinrichtungssysteme Kurzzeitpflegen suchen. Wir machen das immer mal wieder auch über Instagram, auch übers Internet und haben in Corona erst der Not geschuldet und sind aber im Moment dabei geblieben. Eine erste unverbindliche, niederschwellige Informationsveranstaltung gibt es bei uns regelmäßig online als Videoformat. Und das hat sich total bewährt, weil damit Menschen, die schon mal was dazu gehört haben oder in anderen Kontexten die Möglichkeit haben, relativ niederschwellig sich bei uns anzumelden, kriegen einen Link zugeschickt, können in dieses Videoformat sich einklinken, bekommen erste Basics-Infos. Was sind überhaupt Pflegekinder? Wie läuft das Ganze Kennenlernen, der Auswahlprozess ab? Wie läuft später die Zusammenarbeit? Was sind Voraussetzungen? Was sind aber auch Unterstützungen? Und erst danach beginnt ein persönliches Kennenlernen mit einer genaueren Analyse, ob Bewerber, Bewerberinnen geeignet sind für die Aufgabe und, was noch viel wichtiger ist, was sie an Profil mitbringen und zu welchem Kind, Sie haben es gerade als Matching bezeichnet, zu welchem Kind und welcher Situation das nachher passen kann. Und ich glaube, es lohnt sich da immer auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, konkret aufzurufen. Wir haben die Erfahrung gemacht, es braucht relativ konkrete Schilderungen, um was es geht. Und das ist natürlich schwierig, weil das Thema sehr komplex ist und auch die Situationen der Kinder, für die wir Pflegefamilien suchen, sehr unterschiedlich. Also ich finde, das ist ein schwieriger Spannungsbogen auch für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Einerseits die Vielfalt zu benennen und darzustellen und gleichzeitig den Menschen auch so konkret wie möglich zu vermitteln, um was es eigentlich geht.
Frau Thiele, wie gehen Sie mit diesem Spannungsbogen um? Also werben Sie als Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien auch um Pflegefamilien? Und wenn ja, wie machen Sie das?
Also wir haben mehrere soziale Medien und informieren natürlich über das Pflegefamiliensein, über diese sozialen Medien auch. Wir haben auch sehr niedrigschwellig Broschüren, die dann schon etwas genauer beschreiben, was es dabei geht. Und mit diesen erreichen wir auch viele Menschen, bevor sie den ersten Gang zum Jugendamt machen, weil wir finden es schon wichtig, dass Familien darüber informiert werden, welche Möglichkeiten es gibt und was es auch bedeutet. Die Entscheidung innerhalb der Familie oder den Gang dann zum Jugendamt muss jede Familie selber machen und die Überprüfung macht natürlich dann auch jedes Jugendamt vor Ort. Aber fachkompetent über diese Möglichkeit zu informieren, macht der Pfadbundesverband natürlich.
Sie arbeiten ja schon lange für den Bundesverband und haben also insofern den Überblick, wie sich auch die Motivlage der Menschen entwickelt hat, die eben bereit sind, Pflegefamilie zu werden. Welche Motive haben diese Menschen tatsächlich? Also was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Es gibt ganz unterschiedliche Motive. Nach wie vor ist eins der wesentlichen Motive die Familiengründung bzw. Familienerweiterung, also der Wunsch, mit Kindern zusammenzuleben. Und eine weitere Motivation ist, eine Aufgabe zu haben, was für die Gesellschaft zu tun, also eben eher altruistische Motive.
Also ungewollt kinderlose Paare als potenzielle Pflegeeltern spielen durchaus auch eine nicht unerhebliche Rolle, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja.
Lassen Sie uns mal drauf blicken, wie steht's um die gesellschaftliche Wertschätzung? Das wurde ja vorhin schon angerissen. Frau Reimer, sind diejenigen, die Sie befragt haben, Pflegefamilienforschung, Stichwort, mit der gesellschaftlichen Wertschätzung von Pflegefamilien zufrieden oder unzufrieden?
Nur teilweise zufrieden. Also ich glaube, es gibt da wie so zwei gegenläufige Bewertungen. Und zwar zum einen erhalten viele Familien, die ein Pflegekind aufnehmen, wirklich auch viel Anerkennung, werden bewundert. Oh toll, dass ihr das schafft, dass ihr das macht. Und gleichzeitig gibt es immer diese kleinen Verdachtsmomente. Warum machen die das eigentlich? Es wird auch immer gefragt, machen die das vielleicht wegen Geld oder schaden die damit möglicherweise ihren eigenen Kindern? Also es ist wie so ein Spannungsfeld, in dem Pflegefamilien und übrigens auch oft ihre leiblichen Kinder, wie ich das in Interviews erfahren habe, sich immer wieder auch dafür rechtfertigen müssen. Also es ist keine ungeteilte Anerkennung durch die Gesellschaft. Und natürlich auch der Betrag, den Pflegefamilien dafür bekommen, ist jetzt ja ein bisschen Anerkennung, aber jetzt auch nicht so viel Anerkennung, würde ich sagen. Also so, dass man sagen muss, die Gesellschaft könnte da schon noch deutlich mehr investieren. Und vielleicht gibt es noch so einen Marker, wo man sagen muss, Anerkennung fragwürdig, insbesondere in Deutschland, die Frage der fachlichen Begleitung. Ich weiß, dass die Jugendämter versuchen, das gut zu machen. Aber wenn wir so rechts und links von Deutschland noch mal schauen, in den Niederlanden gilt maximal eine Fachkraft auf 15 Pflegeverhältnisse. In Polen ist es 1 zu 18. Und in Deutschland, da haben wir sehr viele Jugendämter, die immer noch mit Quoten von etwa 1 zu 50 arbeiten. Und da bräuchte es natürlich auch den politischen Willen, genau da rein Geld zu investieren. Und ich glaube, dass genau da auch Entlastung entstehen kann. Es geht darum, können Fachpersonen stärker in der Familie involviert sein, um möglicherweise da Unterstützung zu geben, wo die Familie Dinge nicht ganz alleine leisten kann.
Da steckt ja jetzt viel drin. Vielleicht zunächst mal, Frau Heugel, wie ist denn das Verhältnis jetzt beispielsweise beim Jugendamt Stuttgart?
Ich bin ganz froh, dass ich heute hier sitze und nicht vor 5 oder 10 Jahren, weil wir uns da stetig vorangekämpft haben. Die Fallzahlen beziehen sich grundsätzlich nicht auf Familien, sondern auf Kinder. Die einzelnen Kinder werden gezählt und für die besondere Form Bereitschaftspflege, Unterbringung in Notpflegefamilien haben wir eine Vollzeitfachkraft für 10 Kinder. In der sonstigen Vollzeitpflege ist es bei 1 zu 30. Also wir sind noch nicht beim Stand Niederlande, aber ich finde, wir stehen schon relativ gut inzwischen da.
Wir haben eine sehr große Differenzierung im gesamten Bundesgebiet. Wir haben Jugendämter, wo eine sehr gute Betreuung möglich ist, wo es eben Fallzahlen gibt, die ein optimales Arbeiten ermöglichen. Und wir haben Jugendämter, wo Pflegefamilien ihren Fachdienst nur zum Hilfeplangespräch sehen, also einmal im Jahr.
Also diese Betreuung, die Sie jetzt angesprochen haben, wie sieht die denn konkret aus? Die Betreuung der Pflegefamilien durch Fachkräfte, also was kann ich mir darunter vorstellen?
Also das eine ist quasi gesetzlich vorgeschrieben, Frau Thiele hat es gerade angesprochen, die sogenannte Hilfeplanung, die der Pflegekinderdienst oder der Träger, der die Pflegekinderhilfe macht, teilweise selber macht, je nach Organisationsform oder eben, wenn es Erziehungshilfeträger sind, die Pflegefamilien begleiten, die Kollegen dort zusammen mit dem sozialen Dienst vom Jugendamt. Also die Hilfeplanung, das heißt regelmäßigen Kontakt mit der Familie bei uns in Stuttgart 2 bis 4 Mal im Jahr, um quasi anzuschauen, wie sind die Bedarfe des Kindes, hat das Kind in der Pflegefamilie das, was es braucht, braucht es bestimmte Unterstützungen, wie klappt es mit dem Einbezug der Eltern steht eine Rückkehr ins Elternhaus an. Und ergänzend dazu finden Beratungsgespräche statt, Begleitung von Elternkontakten, Hausbesuche, Vermittlungen zu weiteren Unterstützungssystemen, wie zum Beispiel therapeutische Unterstützung für ein Kind, Schulbegleitung und so weiter.
Und werden diese Familien auch vorab geschult? Ich nehme mal an, ja.
Also bei uns im Jugendamt Stuttgart werden die Familien vor der Aufnahme eines Kindes in einem Grundlagenkurs in Wochenendseminaren vorbereitet auf diese Aufgabe. Und dann nach Aufnahme des Kindes besuchen die weitere Seminare oder werden auch zu Angeboten, zum Beispiel von Pfad oder anderen Anbietern, eingeladen.
Frau Thiele, gibt es da auch bundesweite Unterschiede bezüglich dieser Schulungen?
Also die meisten Jugendämter haben sich dazu verständigt, wirklich auch vorbereitende Schulungen anzubieten, nicht nur 1:1 Vorbereitung, sondern in einem Gruppensegment, weil das doch die Möglichkeit bietet, auch nach dem klassischen Vorbereitungsseminar, die Pflegeeltern untereinander in Kontakt bleiben können. Und das dürfte eigentlich in den meisten Jugendämtern schon Standard sein. Was die Begleitung direkt während des Pflegeverhältnisses betrifft, ist es wirklich nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich, gerade diese Sachen, als wenn man das Pflegekind aufgenommen hat. Es ist ganz wichtig, dass man die erste Zeit noch wirklich sehr eng betreut wird, dass man sozusagen Fragen, die im Erziehungsauftrag Alltag auftauchen, weil die Kinder eben möglicherweise anders reagieren, als man es erwartet, dass die reflexiv nochmal besprochen werden können und dass man als Elternteil mit den Bedürfnissen des Kindes mitwachsen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in diesen ersten Zeiten. Die ersten 2 Jahre sind die anstrengendsten Jahre, wo man eben erst reinwachsen muss und sehen muss, auch wie das Kind reagiert. Und aufgrund der Lebensgeschichte reagieren viele Kinder halt eben anders, als man es von normalen Kindern erwarten könnte, weil sie halt eben andere Lebenserfahrungen gemacht haben. Das muss man die Möglichkeit haben, im Gespräch nochmal zu rekapitulieren, um zu wissen, dass das Kind eben nicht böse zu einem ist, sondern dass es eine andere Lebenserfahrung hat und gar nicht anders reagieren kann aufgrund seiner Lebensgeschichte. Und wenn dieser Part der Begleitung der innerfamiliären Kommunikation und das Verständnis dazu eben schlecht gegeben ist, gibt es in den ersten 2 Jahren schon Abbrüche, die nicht hätten sein müssen.
Wir haben vor einigen Jahren ein Projekt zum Thema Abbrüche von Pflegeverhältnissen gemacht. Da haben wir in Deutschland, der Schweiz und in England geforscht. Und es ist schon sehr deutlich geworden, wenn es einen Abbruch gibt, dann ist es in aller Regel multifaktoriell bedingt. Also es ist in aller Regel nicht nur so, es gibt ein Problem mit dem Pflegekind und dann muss es wieder weg, sondern ganz häufig gibt es Veränderungen in der Familiensituation, sei es durch Veränderungen in der Arbeitssituation, Krankheiten, psychische Erkrankungen oder auch eben physische Erkrankungen, Trennung, Scheidung, neue Partner und so weiter. Also so, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass Abbrüche in irgendeiner Form leichtfertig geschehen, sondern die hängen immer ganz eng mit einer Familiendynamik zusammen, wo dann irgendwann deutlich wird, es funktioniert nicht mehr in diesem Familiengefüge und für das Pflegekind muss eine andere Lösung gesucht werden. Manchmal möchten auch die Pflegekinder selber die Abbrüche.
Wir machen gute Erfahrungen mit sehr langen Anbahnungsphasen, weil wir eben dieses System von Notpflegefamilien und auch noch in Obhutnahmeeinrichtungen haben. Das heißt, die Kinder kommen in den Akutsituationen in der Regel nicht in die Pflegefamilie, wo sie langfristig bleiben. Und das bedeutet, wir können die Auswahl genau auf das Kind abstimmen und auch das gegenseitige Kennenlernen behutsam aneinander heranführen. Und oftmals zeigt sich in dieser Phase, wenn es zum Beispiel mit einem Geschwisterkind, was schon da ist, oder ja mit der gesamten Familiendynamik oder auch emotional im Kontakt mit dem Kind überhaupt nicht passt, zeigt sich das oftmals dann schon in dieser Phase vor Aufnahme des Kindes. Das wünschen wir uns natürlich nicht, aber es ist sehr gut, wenn das da schon sichtbar wird und nicht erst nach Umzug, wenn das Kind sich dort schon angewurzelt hat.
Wenn ich jetzt mal rekapituliere, unsere bisherige Diskussion, muss man sagen, es klingt irgendwie doch so, als würde das System gut funktionieren. Und Anlass für unser Gespräch ist ja aber der Mangel an Pflegefamilien. Also irgendwo muss es ja doch haken.
Ich denke, es reicht nicht, wenn man nur auf das Pflegekindersystem selber guckt, wenn man sozusagen nachfragen möchte, warum so wenig Familienpflegekinder aufnehmen.
Sondern?
Man muss auch gucken, wie haben sich Familienbilder in unserer Zeit generell entwickelt und welche Möglichkeiten gibt es in diesem Hilfesystem, auf diese Besonderheiten auch zu reagieren, dort die Bereitschaft bei Menschen zu wecken, die vielleicht vorher noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Beziehungsweise wie ermögliche ich auch Menschen, die ein Pflegekind nehmen würden, aber aufgrund von materiellen Bedingungen es sich nicht leisten können. Ich hatte vorhin schon mal das Thema Elterngeld angesprochen. Mhm. eine leibliche Familie oder auch eine Adoptivfamilie haben Einspruch auf Elterngeld. Die heißt, die bekommen sozusagen bis zu 1680 Euro, wenn sie auf ihre Arbeitszeit stark reduzieren, um für das Kind da zu sein. Pflegeeltern, die ein genauso anspruchsvolles Kind aufnehmen, haben als familienpolitische Leistung keinen Anspruch auf dieses Elterngeld. Das heißt, wenn sozusagen dann ein Erwerbseinkommen wegfällt, sind das in der Regel ein größerer Betrag, der dann am Familienbudget fehlt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo Familien sagen, das können wir uns finanziell nicht leisten.
Aber es gibt eine Aufwandsentschädigung.
Nein. Es gibt einige Jugendämter, die so eine elterngeldanaloge Leistung zahlen. Aber diese Aufwandsentschädigung, die im Rahmen des Pflegegeldes bezahlt wird, das sind 300 Euro. Wenn ich jetzt ein Einkommen von 1500 Euro netto nehme und die 300 Euro Erziehungsgeld als Ausgleich dazu, das reicht vorne und hinten nicht.
Wie ist das in Stuttgart, Frau Heugel?
Also vielleicht noch mal kurz zur Sortierung. Das eine, der Betrag, der gerade von Frau Thiele benannt wurde, ist quasi der Betrag, kann man glaube ich nicht Aufwandsentschädigung nennen. Er ist betitelt mit Kosten der Erziehung, auch ein sehr schwieriger Begriff. Das ist quasi ein Mini-Geld, was die Pflegefamilien für das, was sie tun, zur Verfügung gestellt bekommen. Und dazu gehört der andere Teil des Pflegegeldes, Unterhalt des Kindes. Das heißt, es staffelt sich ein bisschen nach Alter, ist auch nochmal regional etwas unterschiedlich. Bei uns in Stuttgart sind das circa 1000 Euro, die eine Pflegefamilie pro Monat bekommt. Das Problem, was Frau Thiele gerade adressiert hat, haben wir versucht anzugehen und haben gesagt, wir wollen, dass Pflegefamilien, die ein unter dreijähriges Kind zu Hause betreuen und noch nicht in das Kita-System geben, in Klammer, was sowieso überlastet ist, Klammer zu, die bekommen 300 Euro im Monat auf dieses Pflegegeld drauf, um quasi für die Reduzierung oder Einstellung ihrer Erwerbstätigkeit in dieser Phase auch eine Mini-Kompensation zu haben. Ich glaube, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich würde gern zu Ihrer Frage noch etwas sagen. Ja, es fehlen Pflegefamilien, aber es gibt ja sehr viele Pflegefamilien. Also das ist, ich mache mal die Analogie zu dem Erzieherinnen-Thema. Es gibt einen Mangel an Fachkräften in Kindertageseinrichtungen, aber den gibt es auch deshalb, weil das System so riesig gewachsen ist. Der Bedarf an Pflegefamilien ist gestiegen. Es gibt aber weiterhin viele Pflegefamilien. Also wir haben in Stuttgart 375 Kinder in Pflegefamilien und letztes Jahr 57 also neue Kinder in Pflegefamilien vermittelt. Ich finde, es ist eine ganz schön große Zahl. Das zeigt, es gibt viele Familien, die sich hier engagieren. Teilweise sind das auch aus dem familiären Umfeld des Kindes Familien. Also es gibt weiterhin Pflegefamilien. Und ich finde, unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen weiter fortzuentwickeln, auch diese große Ungleichheit, die es in diesem Feld gibt, anzugleichen und auch die Geschichten dahinter, auch die gelungenen Geschichten zu erzählen, damit mehr Familien sagen, ja, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Ich lote zumindest mal aus, was das bedeutet und was das für uns heißen könnte.
Frau Thiele, gehen Sie da mit?
Ja.
Eindeutige Antwort.
Ich gehe da nicht ganz mit.
Was Frau Heugel gesagt hat, bricht natürlich das an, was sozusagen basic sind. Und es gibt in vielen Kommunen gute Ansätze, um dort sozusagen auch ein Stückchen auszugleichen, um die Möglichkeit, Pflegeeltern zu gewinnen, auch wieder zu verbessern. Es gibt Kommunen, die bezahlen zum Beispiel diese 800 Euro zusätzlich zu dem Pflegegeld für das erste Jahr analog zu dem Elterngeld. Und damit die Motivation zu schaffen, zu sagen, okay, wir steigen hier eine Weile aus, um das zu ermöglichen. Weil die Mieten und alles andere sind ja wirklich Ausgaben, die bleiben, auch wenn ich ein Pflegekind habe oder ob ich es nicht habe. Und da muss man halt immer gucken, was dann alles geht. Und von der Seite ist es natürlich wichtig zu gucken, dass man mit der Gesellschaftssache mitgeht.
Frau Reimer.
Also es gibt viele Pflegefamilien. Das System ist auch ausgebaut worden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch, seitdem ich mich damit beschäftige. Also es gibt heute mehr Kinder in Pflegefamilien in Relation zur Heimerziehung als noch vor 2 Jahrzehnten. Trotzdem ist der Anspruch eigentlich, also wenn wir jetzt auf die UN-Kinderrechtskonvention oder die Guidelines for Alternative Care, die auch von den Vereinten Nationen herausgegeben worden sind, oder das alles, was die EU unter deinstitutionalisiert Differenzierung macht. Die Anforderung wäre, noch mehr Kinder in familiären Settings unterzubringen, auch in Deutschland. Und ich glaube, deshalb ist die Anforderung an das System schon auch weiterhin zu schauen, wie können wir eigentlich den Anteil von Kindern in Pflegefamilien oder familiären Settings weiterhin steigern? Wie können wir, das ist vorhin schon mal gesagt worden, Familien gewinnen, die sich bisher noch nicht so sehr überlegt haben, ob sie jetzt ein Pflegekind aufnehmen könnten? Und was wir aus dem Ausland lernen können, also insbesondere auch wiederum aus Niederlanden, aber auch aus Schweden, da gibt's große Bemühungen, dass erstmal, wenn ein Kind fremd untergebracht werden muss, geprüft wird, ob dieses Kind möglicherweise irgendwo im sozialen Umfeld oder in der Verwandtschaft untergebracht werden kann. Und das ist dort inzwischen sogar gesetzlich verankert, dass das der allererste Schritt ist. Und dadurch gewinnt man Familien, die sich nie bewerben würden, die sich an sich gar nicht dafür interessieren würden. Aber die sagen, für dieses eine Kind, das ich schon lange kenne, da möchte ich einspringen, da möchte ich helfen. Und so haben die ihre Systeme weiterentwickelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch Potenzial in Deutschland immer noch gibt.
Frau Heugel, Frau Thiele, ist das für Sie eine mögliche Hilfe bei der Lösung des Problems der fehlenden Pflegefamilien? Vielleicht Frau Heugel zuerst.
Also die Anzahl der Verwandtenpflegeverhältnisse ist in der letzten Zeit stark gestiegen. Und es ist auch wirklich eine Ressource, weil eben das soziale Netz des Kindes erhalten bleibt. Und da kann man sicherlich noch mehr machen, aber dazu braucht man ein gutes Potenzial an Fachkräften, die dort sich auf den Weg machen und die dort mit diesen Familien arbeiten, um dort die Voraussetzungen zu schaffen.
Ich pflichte absolut bei. Wir haben bereits ein Drittel unserer Familien sind Netzwerk- und Verwandtenpflegefamilien. Wir wären verloren ohne diese Ressource. Und Das ist natürlich auch das, was mit einer ordentlichen fachlichen Abklärung dem entspricht, was Eltern sich wünschen, was Familien sich wünschen, was Kinder sich wünschen. Also können wir einmal kurz gedanklich checken, wenn ich irgendwie eine Notlage sehen würde von Kindern in meinem familiären oder privaten Umfeld, wo Eltern ausfallen, temporär oder mittelfristig, dann ist es das Naheliegende, dass man im Netzwerk schaut, ob es Ressourcen gibt. Wir versuchen das wirklich auch standardmäßig abzuklären, wirklich im Zusammenwirken mit den Eltern und im System um das Kind herum. Und wir haben in Stuttgart auch den sogenannten Familienrat, wo man Familien auch nochmal dabei unterstützt, ihr Netzwerk, das muss nicht nur Familie sein, zusammenzurufen, miteinander zu schauen, wer kann was für ein Kind anbieten und gegebenenfalls auch ein Kind für eine bestimmte Zeit oder längerfristig bei sich aufzunehmen. Ich glaube, das ist eine absolut wichtige Ressource. Und ich glaube, es lohnt sich auch, damit zu werben, dass auch, ich hoffe, es ist eine Werbung und keine zusätzliche Belastung, dass auch diese Familien über das Jugendamt sowohl finanziell als auch durch Beratung unterstützt werden und es nicht privat machen müssen.
Das Werben ist jetzt vielleicht noch ein Stichwort für den Schluss. Zum Schluss die Frage, es wurde ja schon verschiedentlich angesprochen, dass das Image der Familien momentan nicht so gut sei und dass das auch mit reinspielen würde in diesen Mangel an Pflegefamilien. Wie wichtig ist es, auch am Image der Pflegefamilien zu arbeiten, also positive Bilder über diese Familien zu verbreiten?
Das halten wir für sehr, sehr wichtig. Die Anzahl der Medienberichte, egal welches Medium, über Pflegefamilie als eine gute Form in der Gesellschaft zusammenzuleben, müsste viel stärker kommen als nur die Berichte über misslungene Verhältnisse. Da ist echt noch Bedarf quer durch die gesamte Medienlandschaft. Das würden wir uns viel stärker wünschen, dass so etwas stärker auch mit den positiven Aspekten thematisiert wird.
Wie sehen das die anderen beiden?
Ich würde mir das auch sehr wünschen, dass Pflegefamilien in den Medien, aber auch in ihrer Vielfalt noch deutlich mehr vorkommen. Also wir haben eine Medienanalyse für die Schweiz gemacht für 2013 bis 2023. Wir haben gesehen, sie kommen gar nicht so schlecht weg, aber sehr häufig sehr stereotyp, so dass viele Familien, die eben nicht so ganz traditionelle Formen des Familienlebens leben, sich da gar nicht mit identifizieren könnten. Und da würde ich mir vorstellen, dass die Medien das auch aufgreifen, dass eben auch Pflegefamilien heute eine diverse Gruppe sind und das auch sein dürfen und dass sie auch so in den Medien abgebildet werden und vorkommen.
Frau Heugel, Sie haben das letzte Wort.
Ich hätte noch eine Ergänzung. Ich wünsche mir auch, dass es uns gelingt, dass wir junge Menschen, die in Pflegefamilien oder Wohngruppen in Jugendhilfesettings aufgewachsen sind, dass die so gestärkt und auch wortstark in ihr Leben gehen, dass die ihre Geschichte erzählen und die ihrerseits nicht stigmatisierend als armes Heim- oder Pflegekind betrachtet werden, sondern als eine Form des Aufwachsens mit allen Chancen und allen Belastungen und dass die ihrerseits auch ihre Geschichten erzählen und damit diese Vielfalt und diese wertvolle Aufgabe darstellen.
Eltern dringend gesucht. Wie finden Pflegekinder ein neues Zuhause? Darüber haben wir in diesem SWR Kulturforum diskutiert mit Helga Heugel, Abteilungsleiterin Erziehungshilfen im Jugendamt Stuttgart, mit Professorin Dr. Daniela Reimer, Pflegefamilienexpertin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und mit Dr. Carmen Thiele. Sie ist Fachreferentin beim PFAD, dem Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien. Mein Name ist Doris Maul und ich sage danke für Ihr Interesse.